Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit einer weiteren Ausgabe im August 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und auch diesmal gehe ich mit euch auf eine Reise, allerdings nicht auf eine Reise mit dem Fahrrad, sondern auf eine Reise zu einem der Orte, an denen Fahrräder entstehen. Denn diese Orte, die üben zumindest auf mich immer wieder eine große Faszination aus. Schließlich entstehen dort die Maschinen, die uns richtig viel Freiheit ermöglichen. Und da finde ich es naheliegend, erfahren zu wollen, wo diese Maschinen eigentlich herkommen, welche Geschichte sie haben. Und manchmal kann man ja sogar direkt mit der Person sprechen, die diese Maschine gebaut hat. Da sind wir dann allerdings im Bereich von ganz kleinen Rahmenbaubetrieben unterwegs. Und wenn da draußen zig Millionen Fahrräder rumfahren, dann ist auch klar, dass die nicht alle aus solchen kleinen Schmieden kommen können. Nee, es ist anders. Die meisten Fahrräder, die entstehen in großen Fabriken, von denen wir aber gar nicht so viel wissen, denn diese Fabriken, die liegen oft in Asien und dort sind die wenigsten von uns regelmäßig unterwegs. Anfang Mai 2025 habe ich in diesem Podcast mit Henry Lesewitz von Bike Ahead gesprochen und es ist in dem Gespräch um ein kleines Serien-Gravelbike gegangen, dessen Rahmen komplett in Veitshöchheim bei Würzburg entsteht. Und dabei hat sich dann rausgestellt, und eigentlich hing es auch schon vorher in der Luft, Henrys Chef Christian Gemperlein, der ist neben Bike Ahead auch noch an einem anderen Unternehmen beteiligt, das Carbonrahmen in größeren Serien fertigt, und zwar in Portugal. Das Unternehmen, das dort macht, heißt Carbon Team, und wenn man dazu recherchiert, dann liest man schnell von fünfstelligen Produktionszahlen im Jahr, und die werden vielleicht einige Leute überraschen. Mir ist es auch so gegangen und darum ist Christian Gemperlein mein Gesprächspartner in dieser Ausgabe des Antritts und es geht um die Carbonrahmenfertigung in Portugal. Wir sind allerdings nicht dorthin gereist, um darüber zu sprechen, sondern wir haben uns einfach auf der Eurobike in Frankfurt zum Gespräch getroffen und ihr könnt das genau jetzt hören und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Carbonrahmen in Serie, wo werden die eigentlich gebaut? Die meisten von euch werden jetzt bestimmt an Asien gedacht haben und wer regelmäßig Antritt hört, hat jetzt vielleicht auch an Bike Ahead aus Würzburg gedacht, wo in Kleinserie Carbonrahmen entstehen. Wir haben darüber im Frühjahr gesprochen. Doch Christian Gemperlein, der Geschäftsführer von Bike Ahead, der könnte auch noch eine andere Antwort geben, denn er ist nicht nur der Geschäftsführer dieser Firma aus Veitshöchheim bei Würzburg, sondern auch einer der Gründer von Carbon Team, die in Portugal eine Serienfertigung für Carbonrahmen hochgezogen haben. Und wenn man Berichte dazu liest, dann werden da sogar fünfstellige Stückzahlen genannt. Es handelt sich also nicht um Kleinserie. Da muss unbedingt nachgeforscht werden und darum habe ich Christian zum Interview gebeten. Wir sind auf der Eurobike. Ich fühle mich langsam zu Hause im Interviewraum Nummer 2 und ich sage, hallo Christian, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, freut mich. Danke, dass ich hier sein darf.
Christian, hat es dir nicht gereicht, an einem Standort in Europa Carbonrahmen zu produzieren?
Eigentlich reicht mir das schon. Also es ist nicht so, dass ich jetzt größenwahnsinnig werde und sage, ich muss die Herrschaft über die Carbonrahmenfertigung übernehmen. Aber es war schon ein Herzensthema von mir seit der Gründung auch von Bike Ahead im Jahr 2011, wo ich dann gesehen habe mit der eigenen Produktion, was denn möglich ist bei Carbonteilen, also in der Produktion von Carbonteilen zu optimieren, dass eine Fertigung in Asien nicht zwingend vorgeschrieben sein muss aus Kostengründen, sondern dass man auch, wenn man sich technologisch hier weiterentwickelt, auch in Europa produzieren könnte. Und das hat mich natürlich nicht in Ruhe gelassen, wurde dann so ein Herzensthema zu beweisen der Branche, die ja doch eigentlich von Asien abhängig ist, dass es doch auch in Europa funktioniert. Und habe dann ja bei uns intern viele Technologien entwickelt mit meinem Team in diese Richtung Serienfertigung, die wir selber aber dann nie anwenden konnten bei unseren Stückzahlen.
Ja, ich habe schon genannt, du bist einer der Gründer von Carbon Team.
Genau.
Und diese Geschichte und was das zu bedeuten hat und wie das aussieht und was ihr da alles macht, das will ich in diesem Gespräch mit dir ein bisschen nachvollziehen. Welche Rolle hast du bei Carbon Team und wer ist da noch dabei?
Also bei Carbon Team sind es insgesamt 5 Partner in diesem Projekt. Und zwar sind es 3 Portugiesen und ein taiwanesischer Partner. Wobei man sagen muss, der taiwanesische Partner ist jetzt kein Geschäftsmann aus dem produzierenden Gewerbe, sondern eher aus dem Handelsbereich. Also nicht jetzt eine taiwanesische Carbon-Fertigung, die da drüben schon produziert und jetzt hier einen Standort aufbaut, sondern es ist komplett unabhängig von dem existierenden Fertiger.
Du hast es schon ein bisschen angerissen. Was ist die Idee hinter Carbon Team? Wo seht ihr den Bedarf? Warum habt ihr gesagt, wir machen das jetzt?
Ja, wie schon erwähnt, also es ist so eine Herzensangelegenheit von mir und unsere Firma, also Bike Ahead, hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Wir haben auch für Kunden im Auftrag die ersten Carbonrahmen gefertigt, kleinere Hersteller. Und da habe ich gemerkt, ja, es ist Interesse da. Wir haben öfters mal Anfragen bekommen. Bin dann auch auf größere Fahrradhersteller im europäischen Bereich zugegangen, ob da Interesse besteht, mit uns so eine Carbonfertigung auch in Angriff zu nehmen. Da war es dann so, dass ich schon gemerkt habe, ja, das Interesse ist sehr groß. Bedarf kann man jetzt nicht sagen, aber das Interesse war sehr groß. Also jeder wäre schon daran interessiert, auch wieder heimisch zu produzieren oder heimisch produzierte Produkte einzukaufen, muss man ja dann sagen. Weil es wurde mir immer gesagt, naja, das ist schon interessant, aber wir wollen nicht selber produzieren. Also Fahrradhersteller wollen in der Regel nicht Produzenten werden, sondern ja, Hersteller, also Vermarkter von den Produkten. Und somit ist es eigentlich dann für mich eher frustrierend gewesen, dass die Branche darauf wartet, dass wir das jetzt hier in Veitshöchheim hochziehen, was wir jetzt aber aus eigener Kraft so nicht hätten bewerkstelligen können. Also finanziell, ja, das sind andere Räumlichkeiten. Also wir wären jetzt nicht zum Großserienhersteller geworden. Und ja, dann ist es eigentlich bei mir eher so wieder in der Schublade verschwunden. Und dann eines Tages, also im Jahr 2018 war das, ist dieser taiwanesische Geschäftsfreund auch von uns, also den ich schon länger kenne, mit mir mal nach Portugal geflogen, weil diese drei portugiesischen Partner da unten das Projekt Triangles gegründet hatten, schon von einigen Jahren vorher, und dort Aluminiumrahmen in Großserie herstellen und das mit Schweißrobotern, also wirklich in einem industriellen Stil, Automatisierung. Und das natürlich ja auch, also Aluminiumrahmen in der Regel ja auch aus Asien kommen. Und das, als ich das da unten gesehen habe, für mich auch so ein Aha-Moment war, wo ich mir gedacht habe, na Mensch, die haben das in Aluminium umgesetzt, haben gezeigt, es funktioniert, haben dort auch schon große Stückzahlen zu dem Zeitpunkt gemacht. Und diese portugiesischen Kollegen da unten, die auch Familienunternehmen in der Fahrradbranche besitzen, haben gemeint, ja, in Carbon könnten sie sich's auch vorstellen. Sie haben halt kein Know-how im Carbon-Bereich und das müsste ich dann mitbringen. Also ich wäre dann der Puzzlestein oder das Puzzlestück für diese Technologie. Und so ging das eigentlich los. Also das Ganze wurde auch schon vor der Pandemie aufgegleist, weil in der Pandemie hat das ganze Thema natürlich dann nochmal mehr Fahrt aufgenommen, aber dieses Interesse oder den Bedarf habe ich schon vorher eigentlich gesehen und die Pandemie war dann eher ein Beschleuniger nochmal für das Thema.
Das ist interessant, dass du das erwähnst. Das wäre auch jetzt so ziemlich die nächste Frage gewesen, ne? Weil wenn man schaut, wann ihr damit an die Öffentlichkeit gegangen seid, wann ihr das gegründet habt, 2019, wenn ich das richtig gefunden habe. Und das ist ja ziemlich genau diese Corona-Zeit. Und ich erinnere mich da an viele Diskussionen im Antritt und auch daneben, ne? Es gab als Symbol vielleicht das Schiff, was quer stand im Suezkanal und es gab wahnsinnig explodierende Frachtraten und niemand konnte sagen, wann irgendwie was kommt aus Asien. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, wenn man das liest, so okay, das hat irgendwie was damit zu tun. Du sagst, es war ein Beschleuniger.
Ja.
Inwiefern hat es das beschleunigt?
Ja, weil wie wir alle wissen, natürlich die Nachfrage sehr stark gestiegen ist im Markt. Viele Hersteller konnten zu dem Zeitpunkt dann nicht das liefern, was der Markt gefordert hat. Dadurch, dass ja auch in Asien Produktionen dann erstmal runtergefahren wurden zu Beginn der Pandemie und dann nicht schnell genug wieder losstarten konnten. Und so waren natürlich dann viele Hersteller alarmiert. Ja, ich brauche ja jetzt Ware und wo bekomme ich die her? Und jeder hat ja irgendwo nach Alternativen gesucht. Im Komponentenbereich sind manche Hersteller zu neuer Größe gewachsen, einfach weil sie lieferfähig waren. Und das haben wir natürlich dann gemerkt, dass das Interesse auch an der Carbonfertigung dort gestiegen ist. Einfach, könnt ihr liefern? Was sind die Vorteile, wenn wir bei euch produzieren lassen? Und das ist ja auch ein Punkt, den wir auch bei uns bei Bike Ahead sehen. Die kleinen Firmen wie Stolbikes, die wir beliefern, die wissen das natürlich zu schätzen. Kurze Lieferwege. Wir können schnell umswitchen. Wir können in der Regel just in time liefern. Also das heißt, keine großen Lagerkosten, keine Container auf dem Hof. Und das ist ja der Vorteil auch von so einer marktnahen Produktion, dass man da wirklich diesen ganzen Logistikweg reduzieren kann. Und das hat natürlich dann viele gereizt, da mehr drüber zu erfahren. Und dadurch kamen viele Hersteller dann auch auf Carbon-Team zu.
Okay, jetzt versuche ich mich so zurück zu versetzen in diese Zeit. Corona als Beschleuniger, dann vor meinen Augen sieht es so aus, als wärst du so der Carbon-Experte, der dort mit dazu kommt. Dann gibt es die lokalen Experten vor Ort. Du hast 3 portugiesische Unternehmen oder Personen genannt. Dann gibt es noch den taiwanesischen Partner. Von dir also das Know-how, Corona beschleunigt. Wo kommt das Geld her für sowas? Weil es wird ja nicht günstig sein. Gab es einen Investor oder gab es eine große Förderung zum Beispiel?
Es gab natürlich Fördergelder, ja. Also Portugal ist ja auch, ich sage jetzt mal, ein strukturschwächeres Land. Also viele können sich vielleicht noch erinnern an die Krise in Griechenland, wo dann Spanien auch als schwächelndes Krisenland in Europa noch so in der Schwebe war, ob die irgendwann kippen, hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und das hat man in Portugal auch gesehen, dass das kommen könnte und hat da natürlich mit EU-Geldern schon dagegen gehalten, mit Fördergeldern, und hat dort unten, ja, eben um die Struktur zu stärken, dort auch Fördergelder platziert, die wir auch in Anspruch genommen haben. Also es ist aber nicht komplett von der EU finanziert, sondern halt Zuschüsse. Aber da muss man auch sagen, wirken die Fördergelder auch wirklich sehr, sehr positiv. Also wenn ich sehe, wo die Fabrik angesiedelt ist, eher im Bergland, eher ja, von Landwirtschaft geprägt, also weniger Industrie. Die Leute wandern dort eigentlich ab aus diesen Regionen und dem wollte man natürlich von Regierungsseite entgegenwirken. Und das ist auch so. Also die Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, kommen aus der Region. Also nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Ingenieure, die Entwickler, gut ausgebildete Leute. Also Bildungssystem in Portugal ist auch sehr gut. Aber diese gut ausgebildeten Ingenieure würden zum Beispiel dann das Land verlassen und irgendwo vielleicht in Deutschland einen Ingenieursjob suchen. Und das ist natürlich schlecht für ein Land. Wenn gut ausgebildete junge Leute das Land verlassen, dann ist es natürlich nicht gut.
Ja, wir haben im Antritt auch schon mal gesprochen über Portugal, ne? Und über die, ja. Also weil es ja eigentlich innerhalb Europas so ein Hidden Champion, sagt man manchmal, so ja. In anderen Zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob es genau passt an der Stelle, ne? Aber ja. Es hat eine größere Rolle in der Fahrradindustrie, als man sich das vorstellt, und es wird auch gefördert. Hättet ihr das grundsätzlich ohne diese Förderung machen können? Oder würdest du sagen, das war so ein Argument, das haben wir einfach auch gebraucht, diesen Anteil?
Also das kann ich jetzt nicht genau sagen, weil natürlich viel Invest auch von den portugiesischen Partnern kam. Aber es hat auf jeden Fall deutlich geholfen. Also vielleicht hätte sich das einfach noch länger verzögert dann. Ja.
Jetzt versuche ich mir weiter so ein Bild davon zu machen, wie das da ist. Ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung von der Zeit und wer so beteiligt ist, von den Leuten, die das angestoßen haben. Wie müssen wir uns konkreter so eine Fertigung vorstellen? Also ich habe eine Vorstellung von der Stahlrahmenwerkstatt, bin ich regelmäßig, mag ich sehr. Carbonfertigung, ich glaube, ich war noch nie in der Carbonfertigung. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, es geht ja bei euch da bei Carbon Team nicht darum, irgendwie eine Kleinserie zu machen, sondern da sind ja schon größere Stückzahlen, die da genannt werden, ja. Zumindest als Ziel. Was bedeutet das? Was brauche ich dafür, um sowas aufzubauen?
Ja, da muss man vielleicht mal auch mit dem Klischee mal ein bisschen aufräumen, beziehungsweise das möchte ich gern klarstellen. Für viele ist ja Carbon, dadurch, dass sie nie eine Carbonfertigung gesehen haben, weil das ist natürlich alles in Asien und da hat man keinen Einblick, ist das immer so eine sterile, seelenlose Welt, kann man sagen. Deswegen ist ja der Stahlrahmenbau, Titan, solche Sachen oder jetzt auch zum Beispiel 3D-gedruckte Muffen mit Carbonrohren verbunden. Das steht ja immer so für Handwerkskunst und Seele in den Produkten und Leidenschaft. Aber das ist bei Carbon mindestens genauso. Also es ist sehr viel Handarbeit involviert, auch viel, viel Liebe. Da spreche ich auch für die Leute bei Carbon Team, die dort arbeiten. Viel Liebe im Detail und die in die Produkte reinfließt. Es werden Lage für Lage, wird händisch einzeln eingelegt. Da muss wirklich große Präzision eingehalten werden und Genauigkeit. Die Leute müssen ihr Handwerk gut beherrschen. Und das ist natürlich auch bei Carbon Team der Fall. Wobei dort aufgrund der großen Stückzahl, und das war mir ja auch im Vorfeld bewusst, natürlich industrielle Abläufe auch eingeführt werden können. Also auch im Laminierprozess, bei uns zum Beispiel in Veitshöchheim, wird ein Rahmen von einer Person von A bis Z laminiert. Da unten ist aufgrund der Stückzahl natürlich eine Arbeitsteilung drin. Das bedeutet nicht, dass jetzt eine Person nur immer eine Lage wie ein Roboter ins Werkzeug reinlegt und dann weitergibt das Werkzeug, sondern schon eine Hälfte des Werkzeugs zum Beispiel belegt. Also das schon, aber trotzdem kann man da natürlich so eine Art Arbeitsteilung und, wenn man so sagen will, Fließbandfertigung da machen. Und dann geht es natürlich weiter. Nach dem Aushärten ist natürlich dann, sind Roboter im Einsatz, sind CNC-Maschinen im Einsatz, um die Teile dann zu besäumen, also Harzkanten entfernen, Löcher zu bohren, irgendwo Ausfräsungen vorzunehmen. Das ist natürlich dann was, wo man wirklich Zeit sparen kann, wo Präzision dann drin steckt und die Kosten dann auch in der Produktion reduziert.
Jetzt waren ein paar Fachbegriffe drin, die sich vielleicht nicht alle Menschen genau erklären können, die jetzt nicht so einen Einblick haben in eine Carbonfertigung.
Ja.
Laminieren hast du genannt, Harz, Aushärten, kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, vom Verfahren, was da unten stattfindet, ist es nicht das Verfahren 1:1, wie es in Asien stattfindet, sondern schon auch abgewandelt. Aber das Rohmaterial, die Prepregs, ist das identische wie auch in Asien.
Das war der nächste Fachbegriff, den müssen wir auch gleich erklären.
Was genau, mache ich gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Die Carbonfasern sind ja Fasern auf einer Rolle, Faserstränge. Kann man sich vorstellen, sehr weich, wie ein Stofffaden ähnlich. Und diese Carbonfasern müssen zu einem flächigen Halbzeug, nennt man das, vorverarbeitet werden. Also das heißt Gewebe oder ein UD-Material. Also das sind Rollenbahnen mit diesen Carbonfasern, die dann, Prepreg sagt das Wort, pre-impregnated, also vorimprägniert werden mit einem Epoxidharz-Härtergemisch und vorimprägniert, vorgetränkt werden und dadurch natürlich dann auch eine gewisse Formstabilität schon im Handling haben. Also die werden dann zugeschnitten, die Lagen, passt genau auf die Bauteile und diese Lagen werden dann ins Werkzeug eingelegt. Also kann man sich vorstellen wie Stoffzuschnitte, die dann in das Werkzeug reinkommen. Schicht für Schicht wird es aufgebaut, an manchen Stellen dann nochmal extra Verstärkungslagen eingebracht. Und so entsteht dann im Laminierprozess, also Laminieren ist dieses Einlegen der Lagen, entsteht dann der Lagenaufbau, der dann zum Aushärten in den Autoklaven geht.
Genau, Aushärten hatten wir auch noch und den Autoklaven und das Werkzeug. Was macht das Werkzeug? Was ist der Autoklav nochmal?
Das Werkzeug ist im Endeffekt die wie beim Kuchenbacken, die Backform, die Außenform des Bauteils oder des Kuchens dann vorgibt. Und der Autoklav, den kann man sich vorstellen wie einen großen Heißluftofen mit Druck im Inneren, weil dieser Druck in das Innere des Bauteils über einen Schlauch einströmt und dann das Teil von innen aufbläst und gegen eben diese Kuchenbackform drückt. Die Carbonteile sind ja in der Regel innen hohl und im Inneren wird dieser Luftdruck aufgebracht, weil diese einzelnen Lagen, die ins Werkzeug eingelegt werden, müssen miteinander verpresst werden. Da dürfen keine Lufteinschlüsse dazwischen sein und somit dann ein homogenes Carbon, Carbon-Wandstärke erzeugen. Und das Epoxidharz, was ja schon vorher rein imprägniert wurde, braucht auch eine gewisse Temperatur, um dann beschleunigt auszuhärten. Weil bei Raumtemperatur ist so ein Prepreg schon für mehrere Stunden, Tage auch handlingsfähig. Vielleicht hat der ein oder andere daheim mal einen Zwei-Komponenten-Epoxy-Kleber mal angemischt, um irgendwelche Sachen zusammenzukleben, so ein Uhu-Endfest. Da weiß man, man hat ja eine gewisse Zeit, um Sachen zu verkleben und dann härtet der Kleber aus. Und so ist es eigentlich bei den Prepregs auch, nur dass dieses Epoxidharz mit dem Härter vermischt, da drin sehr, sehr langsam aushärtet und erst bei höheren Temperaturen richtig diese chemische Reaktion anspringt. Und das ist so bei 120, 130 Grad und dann noch mit 6 Bar oder mehr Überdruck in diesem Autoklaven. Und so härten die Teile dann da drin in mehreren Stunden aus.
Und so wie ich es kenne, korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, ist es so, dass die Faser die Kräfte trägt und ich versuche die Fasern so zu orientieren, dass sie die Kräfte ordentlich aufnehmen und das Harz sorgt dafür, dass die Fasern in dieser Anordnung bleiben. Ist das ungefähr richtig ausgedrückt?
Ja, also so ein bisschen, ich korrigiere es mal ein kleines bisschen, weil das ist oftmals auch so ein Mythos, ja, die Faser ist so das Wichtigste in dem Verbund. Und das wird ja auch marketingtechnisch oftmals von Herstellern mit Faserbegriffen um sich geworfen, Hochmodulfaser hier und da und das so als Qualitätsmerkmal bezeichnet. Aber das Wichtige ist eigentlich wirklich auch, dass das Harz sehr gut ist und eine sehr gute Performance hat, weil die Carbonfasern und die Lagen sind ja immer mit dem Harz verklebt. Also die Carbonfaser kann nur so gut die Kräfte aufnehmen, wie das Harz die Kräfte von einer Faser zur anderen oder von einer Lage zur anderen weitergibt. Also wenn man sehr, sehr schlechtes Harz verwendet, kann man die beste Faser der Welt benutzen, dann wird das Bauteil nicht sehr gut funktionieren oder nicht die Stabilität haben, wie vielleicht eine Standardfaser mit einem sehr, sehr guten Harz. Also von dem her, das Harz macht einen sehr großen Anteil an der Performance des Teils aus und gibt natürlich die Form auch dann. Also wenn das Harz aushärtet, ist die Carbonfaser da drin eingebettet und das Bauteil kann dann funktionieren.
Ich hatte auch eben so diese Marketingbegriffe hier, High Modulus und dies, das was da alles noch. Ich glaube, Aircraft Grade war eher so im Metallrahmenbau, dass sowas manchmal kommt. Ja. Aber das hatte ich auch eben im Kopf. Und gleichermaßen aber auch, dass es dann immer heißt, okay, es gibt letzten Endes für Carbonfasern gibt es ein paar wenige Hersteller. Ich stecke die irgendwie im Kopf nach Japan. Ist das richtig? Woher bezieht ihr eure Prepregs und also die Grundstoffe, die ihr braucht?
Ja, also es ist schon richtig, dass die weltgrößten Faserhersteller in Japan angesiedelt sind. Die haben natürlich Werke weltweit, wo sie ihre Fasern produzieren, aber Toray oder Toho Tenax, Mitsubishi, das sind so Namen, die sind auch ja die im Fahrradbereich die Lieferanten Nummer eins, kann man sagen. Und da gibt es ja so Begriffe wie T700-Faser, T1000, solche Begriffe, das sind Bezeichnungen für gewisse Fasertypen von diesen Herstellern. Und diese Fasern werden natürlich in diesen großen Werken produziert. Also keiner der Firmen in der Fahrradindustrie oder Hersteller von Carbonteilen für die Fahrradindustrie hat eigene Faserproduktionen. Die werden alle zugekauft. Und dann wird das Prepreg hergestellt, was in Firmen in Asien dann auch in-house teilweise stattfindet. Also die größeren produzieren ihr Prepreg dort selber, kaufen diese Faserspulen und machen dann das Prepreg. Da sind wir auch in Portugal, also bei Carbon Team, noch zu klein, um sowas dann auch in-house zu machen. Wir kaufen die Prepregs zu, weil eben auch dieser Imprägnierprozess so wichtig ist. Also dass dieses Harz, also ein sehr, sehr gutes Harz, perfekt in die Fasern imprägniert ist. Das ist schon mal ein Schlüssel zu einem sehr, sehr guten Bauteil dann später. Also, dass der gute Produktionsprozess mit einem guten Rohmaterial dann auch ein gutes Endergebnis herausstellt. Und unsere Prepreg-Materialien kaufen wir in Europa ein.
Die aber letzten Endes dann auch aus Japan irgendwo kommen, oder?
Nee, die Fasern kommen irgendwo aus Japan oder einem, weltweiten Werk, wo die Faser hergestellt wird. Und die Imprägnierfirma, der Prepreg-Hersteller, macht diesen Imprägnierprozess hier irgendwo in Europa.
Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal aus Japan und Europa im weiteren Sinne mal nochmal wieder konkreter zurück nach Portugal. Also du hast gesagt, es gibt natürlich Arbeitsteilung in der Produktion. Es ist nicht eine Person da mit einem Rahmen die ganze Zeit beansprucht. Ich vermute, da stehen mehrere Autoklaven. Wie ist das so mit der Größe? Also wie viele Leute arbeiten da bei Carbon Team?
Aktuell sind es knapp 200 Mitarbeiter dort. Und ja, das ist natürlich je nach Kapazität, wurde das natürlich Stück für Stück aufgebaut. Also es laufen jetzt mittlerweile mehrere Projekte auch dort, Serienprojekte. Gibt ja auch hier auf der Eurobike einen Stand von Carbon Team, wo man auch sehen kann, wer dort produzieren lässt, welche Produkte dort hergestellt werden. Und ja, die reine Maschineninfrastruktur ist auf jeden Fall größer vom Output, als jetzt die Personalstärke das vorgeben kann.
Ja, du sprichst es gerade an, es sind andere Hersteller, die bei euch produzieren lassen. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Rad gesehen, wo auf dem Unterrohr Carbon Team stand und dann ein bestimmtes Modell. Die mir als erstes eingefallen sind in dem Zusammenhang, korrigiere mich bitte oder ergänze gern, BMC stecke ich dahin, Simplon, Open, Parly.
Genau, also Simplon, Open, Parly, BMC habe ich jetzt am Standort nicht gesehen, aber andere auch noch. Also man sieht dort schon noch ein paar Produkte, auch von kleineren Herstellern, die natürlich dann auch direkt mit einer Produktion in Europa starten. Also die jetzt nicht von Asien nach Europa verlagern wollen, sondern ihr neues Produkt direkt in Europa produzieren lassen wollen und ihr Geschäftsmodell darauf auch aufbauen.
Und warum kommen dann solche Firmen zu euch? Also ein Großteil der Firmen oder eigentlich alle Firmen, die ich jetzt genannt habe, sind ja welche, die nicht bei euch angefangen haben. Mhm. Was sind für die Argumente, womit überzeugt ihr die, dass ihr sagt, hey, lasst es doch hier bei uns machen, das hat die und die Vorteile. Was sind da eure starken, wie sagt man, Selling Points?
Mhm. Ein wichtiger Punkt ist natürlich klar am Anfang auch die Qualität. Also das interessiert natürlich jeden Kunden, welche Qualität der Bauteile können wir da unten anbieten.
Und würdest du also sagen, ihr habt eine höhere, eine bessere Qualität als einige andere?
Ja, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Ich würde sagen, wir sind auf einem Top-Level mit dabei. Also man muss ja jetzt auch sagen, die asiatischen Produzenten machen ja keine schlechte Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass die Qualitätsprobleme jetzt durch die Bank hätten. Es gibt dort auch bessere, schlechtere Produzenten, aber die Top-Produzenten in Asien machen schon sehr, sehr gute Arbeit, ganz klar. Und dieses Niveau müssen wir natürlich erreichen. Vielleicht sind wir in manchen Punkten besser. Das muss dann unser Kunde entscheiden. Aber dieses Top-Niveau müssen wir natürlich anbieten, weil wenn wir jetzt hier schlechtere Performance auch bieten würden, also wir sagen müssten, ja, bei uns ist der Rahmen halt einfach 200 Gramm schwerer als in Asien. Das ist leider durch unser Fertigungsverfahren so, weil wir da mehr Material brauchen oder einen höheren Harzanteil haben, dann würde das der Kunde so natürlich nicht akzeptieren.
Okay, das bedeutet, wenn wir jetzt mal sagen, ihr seid genauso wie Hersteller in Asien fähig, eine Top-Qualität zu liefern, dann muss es ja andere Argumente geben, die zum Wechsel animieren. Seid ihr günstiger als Asien etwa?
Nee, günstiger sind wir auch nicht. Also gerade im Moment ist natürlich in Asien das Preisniveau wieder sehr stark am Sinken, weil die Produktionsauslastungen da gerade im Moment sehr gering sind, würde ich immer sagen. Dann fängt in Asien natürlich eine Preisschlacht an. Wir sind über dem Asien-Niveau, aber man muss natürlich ja auch immer wirklich die Kosten unterm Strich dann ja auch sehen. Also wenn zum Beispiel jetzt auch ein Team von Ingenieuren, Entwicklern nach Asien reist, um dort ein Projekt einzuführen und dort zu starten, was das auch für Kosten sind. Also ein Flug nach Portugal, von Deutschland aus, knapp über 2 Stunden, dann kann man da einen Tag runter einen Tag dort arbeiten, dann wieder zurück, ist in derselben Zeitzone. Das sind alles so Sachen, das sind Kunden natürlich auch interessiert. Auch von der Kommunikation, gleicher Kulturkreis, sage ich jetzt mal. Gleiche Zeitzone, ja.
Fast gleiche.
Ja, eine Stunde Verschiebung, aber das ist nie das Problem. Und das sind so Geschichten, die natürlich den Arbeitsablauf auch in so einer Produktentwicklung einfach schlanker gestalten, am Ende Kosten sparen. Und dann muss man natürlich dann entscheiden, ist mir der Mehrpreis das wert? Also es bedeutet aber nicht, dass jetzt in Portugal ein Rahmen doppelt, dreifach oder vierfach so teuer ist wie in Asien. Das ist auch nicht der Fall. Also irgendwo müssen wir natürlich da auch konkurrenzfähig sein, das ist ganz klar.
Ja, und als Marke aus der EU, wenn ich einen Rahmen aus der EU beziehe, ich weiß nicht, ist das dann Zollfreiheit?
Innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der EU-Länder ist es natürlich komplette Zollfreiheit, ja, ganz klar. Da muss man sich auch keine Gedanken machen, auch keine Währungsverschiebungen. Ist ja auch in Asien wird natürlich mit US-Dollar eigentlich bepreist. Hier wird das Teil in Euro verkauft. Da kann sich natürlich auch innerhalb der Zeit, wo ein Produkt geordert und dann geliefert wird, kann sich ja auch einiges verschieben. Kann man sich absichern. Manche können das vielleicht nicht, weil sie zu klein sind. Die leiden dann darunter. Also man kann auch mit einem festeren Preis einfach auch kalkulieren von dem Bauteil.
Interessanterweise habt ihr auch einen amerikanischen Hersteller oder eine amerikanische Marke überzeugt, Parly. Mhm. Kannst du sagen, was für die den Ausschlag gegeben hat?
Kann ich jetzt nicht so direkt, weil so tief bin ich jetzt auch in dem Projekt nicht involviert. Aber was ich weiß, also das kann ich sagen, es ist schon auch ein Qualitätsthema, was die zu uns geführt hat. Und natürlich auch diese Unsicherheit in Asien, auch mit den USA, Zollstreit, welches Land bekommt welche Zölle ab. In China war es natürlich ja sehr wahrscheinlich, dass nach dem Regierungswechsel in den USA die Zölle erstmal nach oben schießen. Und da einfach eine Kalkulierbarkeit, Beständigkeit auch drin zu haben. Und diese zwei Gründe, die sind mir halt bekannt.
Ich habe mich auch vorher so ein bisschen umgehört und dann wurde mir gesagt, naja, da waren schon auch einige größere Marken, also richtig, richtig große Marken da und haben zumindest die Fühler mal ausgestreckt, um zu schauen, was denn da so geht in Portugal. Kannst du das bestätigen? Also gibt's
noch? Ja, das kann ich schon bestätigen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, wenn jetzt ein ganz großer kommen würde und sagen würde, ja, wir wollen jetzt übernächstes Jahr bei euch 50.000 Rahmen produzieren lassen, dann wäre das auch so nicht möglich. Also aktuell ist die Gesamtkapazität da unten jetzt maschinenseitig bei 55.000 Rahmen pro Jahr. Und diese Abhängigkeit dann von einem Hersteller da unten auch zu schaffen, das wäre natürlich auch sehr großes Risiko.
Ja, dann bleibt mir doch gleich mal bei den Zahlen. Ich habe in einem Artikel von 2020, als das Projekt so vorgestellt wurde, habe ich gelesen, ihr plant für 2024 mit 25.000, diese 55.000, die du eben genannt hast, an Maximalkapazität, die wurden da auch genannt. Und dann habe ich mich gefragt, na gut, das war in der Zeit kommuniziert, als durch Corona halt sehr viele Firmen und Leute über Verlagerungen nach Europa gesprochen haben. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Habt ihr diese 25.000 erreicht 2024? Oder wo seid ihr jetzt?
Nee, die wurden 24 nicht erreicht. Klar war das natürlich damals schon. In 2020, muss man sagen, war das noch nicht irgendwie groß beeinflusst von den ganzen Pandemie-Turbulenzen und Aussichten, dass alles durch die Decke geht, sondern war schon auch realistischer gesehen. Aber wir wissen ja, es ist nach oben geschossen, es ist nach unten gefallen, die Stimmung im Markt, sage ich jetzt mal. Das darunter, dem Einfluss können wir uns natürlich da auch nicht entziehen. Von dem her hat sich das alles letztes Jahr nicht so entwickelt Richtung 25.000 Rahmen, aber in diesem Jahr wird es höchstwahrscheinlich so eintreten. Also es hat sich halt verschoben, aber es ist nicht so, dass wir jetzt die Zahlen erst irgendwie in 10 Jahren erreichen würden, sondern es gab einen kleinen Verzug.
Ja, aber 25.000 ist ja schon mal eine Hausnummer. Und wenn ich das richtig gelesen habe, zeichnet eure Rahmen ja neben der Fertigung in Portugal noch was anderes aus. Ihr baut Monocoques. Mhm. Das bedeutet, der Rahmen ist am Stück gefertigt und nicht wie ein Großteil der Carbonrahmen aus einzelnen Partien, sage ich mal, die da miteinander verklebt werden.
Ja.
Wie würdest du das beschreiben? Also wie wichtig ist das als Alleinstellungsmerkmal? Seid ihr da? Wie viele andere machen das noch? Und warum macht ihr das?
Also wir sind jetzt nicht die komplett einzigen weltweit, die das so machen. Es gibt schon noch ein paar meist kleinere Firmen, die sowas auch machen. Diese ganze Technologie zu einem einteiligen Rahmen ist eigentlich auch bei uns bei Bike Ahead entstanden, dass wir natürlich, als wir das erste Mal so einen Rahmen gebaut haben, überlegt haben, in Asien wird es ja in mehreren Teilen gebaut, wird dann zusammengefügt, zusammengeklebt, die Klebestellen nochmal mit Laminat umwickelt. Wollen wir diesen Prozess einfach eins zu eins so kopieren? Oder macht es für uns keinen Sinn? Und da haben wir halt einfach entdeckt, ja, das macht so für uns von den Arbeitsabläufen keinen Sinn, weil lieber stecken wir in die Technologie, wie das Werkzeug aufgebaut ist, wie der Produktionsprozess ist, lieber stecken wir da die Energie rein oder die Arbeitszeit und sparen dann am Ende in der Nacharbeit, in der Endbearbeitung, in diesen Verklebeprozessen einfach mehr Arbeitszeit und fahren am Schluss schlanker aus dem Produktionsprozess raus. Also es war damals keine Entscheidung, ja, wir wollen nochmal das letzte Gramm rausholen und verzichten auf diese Klebestellen. Das war zu diesem Zeitpunkt gar nicht der Gedanke, sondern es ging wirklich um den Prozess. Und da bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass das effizienter einfach auch ist, wie wir das jetzt so machen. Und natürlich auf der anderen Seite auch sicherer, weil so eine Verklebung immer eine potenzielle Unsicherheit im Produktionsprozess darstellt.
Wenn wir also über 25.000 Rahmen im Jahr sprechen, jetzt 2025, dann vermute ich, dass ihr da Geld verdient inzwischen? Oder ist das noch was, wo ihr sagt, wir müssen da noch investieren, wir setzen auf die Zukunft, dass da irgendwann was rauskommt für uns?
Ja, man muss ganz klar sagen, dass da unten natürlich aktuell auch wieder reinvestiert wird. Also es ist nicht so, dass da jetzt Geld aus der Firma rausgezogen wird oder rausfließt. Also dass das eine Maschine ist, die Geld an die Partner ausschüttet, sage ich jetzt mal, sondern es wird alles reinvestiert. Also das heißt, es wurde schon erweitert auch, das Firmengebäude. Es wurde dort unten auch jetzt die letzten 2 Jahre eine eigene Lackierstraße auch installiert, weil zu Beginn war erstmal die Idee, der Kunde muss sich um die Lackierung kümmern, aber natürlich will der Kunde ja auch diesen Service haben, den er aus Asien gewohnt ist. Also ich hätte gerne das Produkt lackiert, vielleicht noch vorassembled, irgendwo dann an eine Produktionslinie, wo das komplette Fahrrad dann gebaut wird, geliefert. Und das musste dann auch noch aufgebaut werden. Also das heißt, da wird kontinuierlich reinvestiert, um natürlich auch das anzubieten, was der Kunde am Schluss dann will oder was er aus Asien gewohnt ist, um ihm den Schritt natürlich möglichst schmackhaft zu machen, bei uns produzieren zu lassen.
Okay, und dafür, wenn ihr da reinvestiert und irgendwie ausbaut, dann müsst ihr ja eine Vision haben, wo ihr hin wollt. Kannst du die beschreiben? Also habt ihr eine Idee, wir wollen in 5 Jahren an der und der Stelle sein oder wie ist das? Was wollt ihr sein?
Ja gut, also das Hauptziel ist natürlich schon, diese Kapazität von 55.000 Rahmen zu erreichen. Das ist das erste Ziel natürlich. Aber dann muss man ja schon auch gerade in der momentanen Situation vorsichtig sein, auch jetzt nicht zu überziehen und einfach zu große Vorstellungen haben von der Stückzahl, wo es hingeht. Weil aktuell ist es natürlich auch so, dass jetzt eine Carbonrahmenproduktion in Europa natürlich für viele interessant ist, aber diese ganze Supply Chain Kette natürlich ja auch in Europa sich ansiedeln muss. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen Carbonrahmen habe, der in Portugal produziert ist, aber eigentlich meine ganze Produktion oder meine ganze Kette des Produkts in Asien angesiedelt ist. Also das heißt, der Rahmen muss wieder nach Asien, weil dort das Fahrrad zusammengebaut wird bei einem Assembly-Betrieb, dann kommt es in den Karton und kommt wieder zurück nach Europa. Also das Fahrrad muss auch eigentlich hier in Europa entstehen und darf hier oder muss hier produziert sein. Und diese Assembly-Geschichten, alles diese Kette muss ich natürlich auch in Europa fest etablieren. Und ich glaube, da ist auch noch ein langer Weg dahin.
Aber siehst du das Potenzial, dass das passieren kann?
Sehe ich auf jeden Fall, ja. Sehe ich auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt alles natürlich sehr gedämpft, dadurch, dass viele Firmen aktuell andere Probleme haben, als ihre Lieferketten zu überprüfen und zu optimieren.
Was haben die für Probleme?
Ja, diese Overstock und alte Ware abverkaufen. Dann natürlich auch nicht vergessen, neue Ware zu positionieren, neue Produkte zu entwickeln. Also das, glaube ich, wird noch ein bisschen dauern, bis sich das wieder eingependelt hat. Und somit sind da jetzt aktuell, glaube ich, wenige wirklich aktiv dabei, die Lieferketten zu optimieren. Also das wird, denke ich mal, die nächsten Jahre aber wieder Fahrt aufnehmen. Also dieser Trend Richtung Europa oder marktnah produzieren zu lassen, den sehe ich nach wie vor. Und ich meine, ganz ehrlich, auch aus Endverbrauchersicht ist es ja auch was Schönes, wenn ich weiß, wo mein Produkt wirklich auch produziert wurde. Und eben, ja, vielleicht freue ich mich dann noch ein bisschen mehr dran, wenn ich weiß, das wurde unter sauberen Arbeitsbedingungen produziert. Es ist halt einfach eine gewisse Wertigkeit in dem Produkt drin und es wird mir nicht einfach nur was vom Marketing erzählt.
Open wirbt damit, dass die Rahmen, die bei euch produziert sind, und ich glaube, sie ziehen mit allen Rahmen zu euch in die Fertigung, wenn ich das richtig im Kopf habe, die werben mit Made in Freedom, machen das ziemlich plakativ. Würdest du dich dem anschließen oder geht das ein bisschen, ist das sehr zugespitzt?
Ja, ich hoffe doch mal, dass es Made in Freedom auch in den nächsten Jahren sein wird, dass wir hier Frieden auf dem Kontinent haben. Also ich glaube, Portugal ist schon ein sehr sicheres Land auch und ich glaube, in der EU sollten wir auch alle das zu schätzen wissen, wo wir leben und wirklich auch diesen europäischen Gedanken auch wirklich aufleben lassen, weil momentane Weltpolitik, Weltsituation zeigt ja, dass es nicht überall stabil ist. Und dieses Made in Freedom ist natürlich vielleicht ein bisschen überspitzt, aber würde ich trotzdem auch unterschreiben.
Ja, ich finde interessant, was für Assoziationen das weckt, ne? Wenn man darüber nachdenkt, dass man eben so eine Fertigung hier hat, weil ich kenne das eigentlich so aus den letzten Jahren, dass man gesagt hat, okay, du kannst sowas eigentlich nicht mehr in Deutschland machen, du kannst das nicht mehr in Europa machen, weil du einfach auch die Infrastruktur nicht hast. Du hast die Zuliefererbetriebe nicht. Das hast du eigentlich in Taiwan oder dann halt in anderen, also in China und in anderen Ländern, Kambodscha und so. Könnte man sagen, dass das inzwischen für Portugal dann nicht mehr so gilt? Also dass dort das wirklich so entsteht, also quasi so ein Netzwerk oder so ein Cluster, wie man das manchmal nennt, dass dort entstehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man auch wirklich ein Lob an die portugiesische Industrie da unten weitergeben. Die gehen da sehr pragmatisch ran. Die haben da wirklich einen sehr großen Antrieb, da auch was zu erschaffen dort, weil sie natürlich auch das Momentum aktuell sehen. Und die machen das wirklich auch sehr, sehr gut und sollte man da auch wirklich unterstützen. Weil muss jetzt vielleicht auch mal kurz ein bisschen sentimental werden, weil das ist auch so mein persönlicher Antrieb, warum mir das auch so am Herzen liegt, weil als ich natürlich als junger Bub, als Jugendlicher mit dem Fahrradfahren begonnen habe, habe ich ja die ganzen coolen Marken verfolgt, habe ich natürlich auch an diese ganzen Marketingtexte immer viel geglaubt und gedacht, ja, alle Produkte werden hoch emotional hergestellt und der Kunde darf sich glücklich schätzen, so ein tolles Produkt dann zu haben und es wurde so klasse hergestellt. Aber die Wirklichkeit ist ja auch ein bisschen anders und das liegt mir halt auch am Herzen, wirklich ehrliche Produkte auch am Schluss einem Kunden bieten zu können. Also wenn ich jetzt sehe, wie jetzt zum Beispiel so ein Carbonrahmen da auch in Portugal hergestellt wird, also wenn da der Endkunde das so sehen könnte, dann könnte der sich voll damit identifizieren. Und ich glaube, das ist bei manchen Produzenten vielleicht nicht so der Fall. Und dann wird es natürlich von vielen Herstellern im Marketing natürlich aufgehübscht, dass es alles Enthusiasten sind, die hier die Produkte verkaufen. Und ja, oftmals ist es nicht so. Und das liegt mir schon am Herzen, da auch eine gewisse Ehrlichkeit wieder reinzubringen.
In Wellen, habe ich so das Gefühl, wird über so die Arbeitsbedingungen in der Fahrradbranche gesprochen. Also gerade in Asien, in Werken, die da produzieren, gab auch gerade wieder vor einer Weile einen Artikel, der da ziemlich deutlich geworden ist. Und wir sprechen hier im Antritt auch manchmal drüber, auch was Europa oder deutsche Marken betrifft. Wie ist das dort bei euch? Gibt es sowas wie einen Tarifvertrag? Wie sind die Arbeitenden da organisiert?
Ja, also Tarifvertrag, das kann ich jetzt im Moment weder verneinen noch bejahen. Das weiß ich jetzt nicht, ob es den da gibt. Aber es gibt natürlich ganz klar da unten auch Richtlinien, wie ein Arbeitsplatz auszusehen hat. Das sind ja EU-weite Vorschriften. Also das unterscheidet sich in keinster Weise hier von einem modernen Arbeitsplatz in Deutschland. Also die Arbeitsbedingungen sind hervorragend dort. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Die Leute auch von den Gesundheitsbelastungen, absolut alles safe, alles abgesichert. Staubmasken natürlich, die staubundurchlässig sind, werden getragen, solche Sachen. Also da muss man sagen, da lege ich auch meine Hand für ins Feuer, da ist absolut alles modernster Standard. Und das ist ja eben diese Sache auch in Asien, was mich auch befremdet. Ursprünglich war ja die Carbonproduktion erstmal in Taiwan, dann wurde es dort zu teuer, dann ging es nach China, dann wurde es dort zu teuer, dann ging es nach Vietnam, dann ging es nach Kambodscha. Jetzt suchen viele schon andere günstigere Länder. Also es ist ja immer so diese Karawane, die eigentlich die günstigen Arbeitslöhne sucht oder kostengetrieben ist. Und da muss ich sagen, da muss man halt eigentlich technologisch dagegen halten, was wir in Portugal versuchen, dass wir dann nicht sagen, ja, jetzt wird in Portugal der Lohn zu teuer, jetzt gehen wir nach Afrika oder was weiß ich, sondern die Technologie muss es einfach unabhängig machen von den Arbeitslöhnen. Weil es kann ja nicht sein, dass immer die Produktionskarawane weiterzieht, einfach nur um die günstigsten Löhne zu suchen.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du bist so ein 90er Mountainbike Kind damals in der Phase infiziert worden. Ne? Und dann verbindet man damit natürlich Stahlrahmenhersteller und auch Alu-Hersteller, aber mal nicht als erstes Carbon. Wie bist du auf Carbon gekommen?
Ja, doch gerade eigentlich in den 90ern wurde ja viel mit Carbon experimentiert, muss man ja sagen.
Ja, aber also sehr experimentiert, genau. Aber erzähl mal, wie dich das so, also es gibt ja viele andere Leute, die aus der Zeit irgendwie so angeschoben, inspiriert sind und die sind eher bei anderen Materialien.
Ja, aber ich als Jugendlicher damals war natürlich fasziniert von diesen ganzen CNC-gefrästen Teilen, von den teuren Carbonrahmen, weil zu der Zeit wurde das einem ja als der Hightech-Werkstoff auch an sich verkauft und ganz faszinierend, was man da alles machen kann. In den 90ern ganz abgespacede Rahmenformen und ja, verschiedenste Teile aus Carbon, die dann super leicht, super teuer waren. Und das war für mich natürlich faszinierend. Das hat mich eigentlich auch dann zu dem Werkstoff so gebracht, wo ich gesagt habe, okay, ich will beruflich auch damit dann arbeiten. Und das entstand schon so diese Leidenschaft auch in den 90er Jahren. Wobei man sagen muss, dass da halt damals wirklich viel mit dem Werkstoff gebastelt wurde. Also da kommen auch diese Mythen her mit, ja, so ein Carbonlenker bricht auch mal schlagartig ab. Das ist halt mit Carbon so. Nee, das hat nichts mit Carbon im Generellen zu tun, sondern ist einfach eine Verarbeitungssache oder wie das Bauteil vielleicht damals ausgelegt war, weil die Leute damals nicht das Know-how hatten. Und auch in Asien natürlich damals losgelegt wurde und das Wissen dort dann Stück für Stück sich aufgebaut hat. Also das Niveau, das die jetzt dort haben, kam natürlich über viele Jahrzehnte der Produktion.
Kannst du sagen, was dich persönlich an dem Werkstoff fasziniert?
Ja, das Faszinierende ist eigentlich, dass ich als alleiniger Gründer mit einer Firma Teile entwickeln kann mittlerweile, wo wir halt an der Weltspitze mit dabei sind, wo wir noch Innovationen auch vorantreiben können. Und das meine ich jetzt gar nicht am Produkt nur, dass wir jetzt leichter sind und bessere Produkteigenschaften haben, sondern auch in der Produktion, dass wir mit Ideen da was voranbringen können, was weit über den Industriestandard hinausgeht. Und weit über Industriestandard meine ich halt auch andere Carbon-Bauteile, also Automobil, Luftfahrt. Und das als kleine Firma ist natürlich jetzt im Bereich der metallischen Werkstoffe nicht so einfach. Also dass ich jetzt im CNC-Fräsen als Ein-Mann-Firma die Welt revolutioniere, das ist schwierig. Und mit dem Werkstoff kann man halt immer noch weiter pushen in der Verarbeitung, aber auch an den Bauteilen selber. Also auch Rahmengewichte, die wir jetzt in der Serie aktuell ausspucken, muss ich sagen, als ich die Firma gegründet habe, also Bike Ahead gegründet habe, hätte ich das damals nicht unterschrieben, dass sowas einfach stabil in der Serie läuft und die Bauteile wirklich die aktuellen Prüfnormen alle bestehen. Also das ist schon auch für mich nach wie vor faszinierend.
Ich finde es persönlich auch einen faszinierenden Werkstoff, weil ich so das Gefühl habe, da ist noch viel mehr Gestaltbarkeit drin. Ne, ich kann Formen und Kraftflüsse und so ja ganz anders gestalten als bei einem Metallrahmen und kann da vielleicht ein ganzes Stück weitergehen. Es gibt für mich aber auch in der ganzen Entwicklung so eine große Frage, die noch relativ ungeklärt ist. Ein Alurahmen kann ich einschmelzen, Stahlrahmen kann ich auch einschmelzen. Kann man da was von euch erwarten und generell erwartest du da weitere Entwicklungen, dass ein Carbonrahmen, der gebrochen ist, der nicht mehr zu reparieren ist, dass der nicht einfach Sondermüll ist?
Ja, also da erwarte ich auf jeden Fall noch große Schritte in der Zukunft. Ich meine, das wird jetzt nicht maßgeblich von der Fahrradindustrie gestaltet, denke ich mal, das ist Recycling-Thema, sondern von der Composite-Industrie generell. Weil die großen Abfälle ja in anderen Industriebereichen entstehen. Also Windenergiebereich oder auch Luftfahrtbereich. Dass da natürlich jetzt aktuell Flugzeuge, wo der Werkstoff ja viel im Einsatz ist, dann auch irgendwann mal außer Dienst gestellt werden. Und man kann sich ja vorstellen, jetzt ein Flügel von einem großen Passagierflugzeug, da stecken ja etliche, vielleicht 1000 Rahmen von der Masse her drin. Und dieser Werkstoff muss ja dann auch recycelt werden oder entsorgt werden. Da kann man ja nicht, da ist ja nicht das Ziel, so einen Flügel einfach irgendwo in der Erde zu vergraben oder durch den Schornstein zu jagen, sondern da wird auch was passieren. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also da gibt es schon viele Bestrebungen auch in der Industrie. Wir machen uns dann natürlich auch Gedanken, haben da auch Forschungsprojekte, wo es darum geht, auch zum Beispiel aktuell unser Zuschnitt. Ja, Abfälle sind es ja eigentlich nicht, weil es ist ja auch gutes Material, das weiter zu verwerten in andere Bauteile, dass wir auch in unserer Produktion effizient arbeiten. Und effizient ist ja auch, möglichst wenig Abfall zu haben. Also da bin ich auch sehr stolz drauf, wenn wir jetzt das vergleichen, wie unsere Produktion aufgestellt ist im Vergleich zu einer asiatischen, dass wir deutlich, deutlich weniger Verbrauchsmaterialien haben, also Abfall am Schluss. Klar, aus Effizienzgründen auch, aber die Nachhaltigkeit spielt bei uns auch eine Rolle, ohne dass wir uns jetzt auf die Fahne schreiben, hier, wir wollen eine grüne Produktion aufstellen. Aber auch in Portugal oder auch bei uns Strom aus regenerativen Energien verwenden wir. Also das ist schon ein Thema, das lassen wir mit einfließen, machen das jetzt aber nicht zur Marketingkampagne. Aber trotzdem ist es ein Baustein für uns.
Hast du ein Lieblingsrad aus eurer Produktion in Portugal?
Ja, da äußere ich mich nicht dazu.
Das heißt, du hast eins, aber du willst es nicht sagen, um da nicht eine Gewichtung entstehen zu lassen nach außen.
Ja, ich meine, das muss man ja auch sagen, das Portugal-Thema möchte ich ja auch immer unabhängig von Bike Ahead halten. Und das möchte ich jetzt auch nicht hier irgendwie vermischen. Privat fahre ich eigentlich schon Räder aus unserer Bike Ahead-Produktion oder die Auftragsfertigung, die wir auch für Kunden machen. Also da bin ich da leidenschaftlich dabei. Also ich fahre keinen Rahmen aktuell aus Portugal.
Ja, du bist ja an der anderen Produktion, also rein räumlich, auch noch näher dran. Meine Erfahrung ist so, dass die Wertschätzung, ne, du hast vorhin dieses Seelenthema genannt, also das kenne ich auch schon ewig. Und meine Erfahrung ist so, dass je mehr ich darüber weiß, über den Entstehungsprozess und je mehr ich mir ein Bild davon machen kann, umso mehr kann ich damit anfangen und dann kann ich dann auch sagen, das hat jetzt irgendwie eine Seele. Wobei es ja auch Leute gibt, die sagen, die Seele kommt vom Fahren. und nicht vom Material oder von der Herstellung. Aber so dieses, ich kann mich mehr identifizieren, ich kann mir mehr ein Bild machen, wenn ich weiß, wo das entsteht, wie das entsteht, wer das macht.
Ja.
Deswegen finde ich es nachvollziehbar, dass dir Würzburg da noch näher ist.
Ja, aber jeder hat ja auch so eine Verbindung zu seinem Fahrrad. Also klar, auch der handgemachte Stahlrahmen, die Verbindung, weil man weiß, man kennt vielleicht den Schweißer oder den Produzenten. Und ich finde, auch bei einem Carbonrahmen ist es legitim, da auch eine Beziehung aufbauen zu dürfen. Und ja, so eine emotionale Bindung. Und ich glaube, die kann man auch gut aufbauen, wenn man weiß, okay, das wurde dort produziert und ja, gibt einfach ein schönes Gefühl.
Christian Gemperlein ist Gründer und Geschäftsführer von Bike Ahead in Veitshöchheim bei Würzburg. Und er ist auch einer der Gründer von Carbon Team, die in Portugal in fünfstelliger Zahl Carbonrahmen herstellen. Und er hat mir in einem ausführlichen Gespräch hier im Antritt darüber erzählt. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles hier dargestellt hast.
Sehr gerne, danke dir.
Da ist es wieder, dieses Portugal als Fahrradproduktionsland. Und ich will euch an der Stelle noch auf einen Beitrag vom April 2024 hinweisen, in dem Christian und ich hier im Antritt mit meinem Freund und Kollegen Kai Katzig über den Fahrradsektor in Portugal gesprochen haben. Denn Kai, der hat sich ein paar Unternehmen vor Ort angeschaut. Ich habe euch das Gespräch in den Shownotes verlinkt. Und Christian Gemperlein, der hat mich vor ein paar Tagen nochmal angeschrieben und wir haben kurz telefoniert, denn er ist auf einer Tagung gewesen, in der es um Recycling von Carbon gegangen ist. Er wird sich in dem Bereich an einem Projekt beteiligen und sich weiter mit dem Thema beschäftigen. Und auch dieser Fahrradpodcast wird das tun und das Thema auf dem Schirm haben und ihm nachgehen. Denn für mich ist das so ein bisschen die Achillesferse dieses Werkstoffs. Man kann richtig tolle Fahrräder aus Carbon bauen, aber wenn man das Material nach seiner Lebenszeit als Fahrrad noch weiter nutzen könnte, dann wäre das nicht nur schön, sondern auch zeitgemäß, finde ich. Zeitgemäß erscheint auf jeden Fall dieser Fahrrad-Podcast. Die kommende Folge, die gibt es am kommenden Freitag. Und wer uns auf Steady oder Apple Podcasts unterstützt, der bekommt sie ein bisschen früher. Und dass ihr diese Folge mit Christian Gemperlein hier hören konntet, das liegt auch an den Leuten, die uns jetzt schon unterstützen. Wir danken euch, wir brauchen eure Unterstützung und wir wollen uns mit euch entwickeln und weiter solche und andere Geschichten aus der Fahrradwelt erzählen. Die nächste folgt in der kommenden Woche und hier folgt jetzt noch ein Song aus dem Jahrzehnt, in dem Christian Gemperlein sich vom Werkstoff Carbon hat faszinieren lassen. Der andere Christian, also der Christian Bollert, der hat mir neulich ausdauernd vom Oasis-Konzert in Manchester und seiner Liebe zu dieser Band berichtet. Und er hat damit unter anderem ausgelöst, dass ich mal wieder richtig viel Oasis gehört habe. Und auch meine Liebe ist dadurch wieder neu entfacht worden. Zum Glück hat mich diese Band neben anderen damals so erwischt. Und wie bitteschön kann man eigentlich ein solches Debütalbum produzieren? Man heißt Noel Gallagher und hat einen Bruder, der die Songs irgendwas zwischen singt und rausrotzt. Und darum läuft jetzt unendlich Up in the Sky vom Debütalbum Definitely Maybe. Und ich zähle jetzt nicht auf, was für mich alles in diesem Song steckt. Ich sage einfach viel Spaß und wünsche euch allen gute Fahrt. Auf welchen Rahmen von welchem Produzenten ihr auch immer unterwegs seid, tut euch nur einen Gefallen, genießt es so gut ihr könnt. Macht's gut und bis bald. Ciao.